Ihr seid momentan am Römerbrief dran, habe ich gehört. Und zwar wahrscheinlich schon lang, wie ich den Marc kenne. Ne? Okay, stimmt doch, oder? Ne? Und der ist jetzt gerade in Amerika und Miriam hat mich gefragt, ob ich nicht einspringen könnte. Sie wäre auch froh, wenn ich das machen würde, oder? Und weil ich heute Morgen nichts los gab, habe ich gedacht, ja, wieso können wir heute noch gehen, oder? Und dann ist Eva, wie gesagt, sie mich gefragt, oder? Also sie hat schon gesagt, du kannst machen, was du willst, oder? Aber auf der anderen Seite, Eva, Römerbrief, Kapitel 11, Vers 1 bis, nee, warte mal, Vers 11 bis 16, ist ein interessanter Text. Ist ein interessanter Text. Den würde ich euch heute gern, ich brauche ihn als Sprungbrett, muss ich euch ehrlich sagen, als Sprungbrett, um auf ein anderes Thema zu kommen, wo ich denke, wichtig ist, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Also, seid ihr bereit für ein Sprungbrett? Vielleicht noch schnell eine Einführung, schnell von meiner Seite her, Römerbrief. Das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Rom, die es damals schon gegeben hat. Er hat die nicht gekannt, er hat aber Herren wollen, weil er vorgehabt hat, von Rom aus nach Spanien zu reisen. Seine Idee war, ich gehe dort her, ich will die kennenlernen, die Leute, und ich will von ihnen dann ausgerüstet werden, damit es mir bis nach Spanien reicht. Was übrigens dann auch, so Bericht des Kirchenväter, passiert ist. Es hat damals eine große Gemeinschaft gegeben in Rom, man weiß nicht genau, wie die entstanden ist. Der Paulus hat ihnen einen Brief geschrieben, um sich vorzustellen, damit die wissen, mit wem die das zu tun haben. Und deswegen ist der Römerbrief eigentlich der Brief im Neuen Testament, wo du mal so eine richtige Grundlage kriegst von der Theologie, von dem, was man Evangelium nennt. Der Römerbrief hat drei Teile, würde ich sagen. Der eine ist Kapitel 1 bis 8, wo der Paulus darlegt, wieso können wir heute sagen, dass wir Frieden mit Gott haben? Wieso können wir heute sagen, dass wir Erlösung gekriegt haben und dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass der unser Leben neu macht? Wieso können wir das? Er legt es da. Das habt ihr schon alles durchgemacht. Ne? Der zweite große Teil ist Kapitel 9 bis 11. Dort wendet sich der Paulus der Frage zu, was ist eigentlich noch mit Israel? Mit dem Volk Gottes. Und der dritte Teil ab Kapitel 12, der Rest vom Römerbrief, könnte man so umschreiben, wie lebt man eigentlich im Reich Gottes? Wie lebt man als Teilhaber vom Reich Gottes? Wie kann man da die wichtigen Sachen, die bedeutsam sind im Reich Gottes, umsetzen? Die drei Teile hat es. Und ihr seid jetzt gerade im zweiten Teil bei der ganzen großen Frage, da ich habe es gerade eben gesagt, was ist eigentlich mit Israel? Der Paulus beginnt das Ganze, das habt ihr schon durchgemacht, Kapitel 9, er sagt, mir bricht es fast das Herz. Mir bricht es fast das Herz für mein Volk, weil ihr müsst wissen, der Paulus war ein Jude. Und er war nicht nur irgendein Jude, sondern er war ein hoch ausgebildeter Pharisäer. Er war dabei, als man den Stephanus umgebracht hat. Apostelgeschichte 6, könnt ihr das nachlesen, und Kapitel 7. Er war dabei, wie man ihn umgebracht hat. Er war allerdings, wie man ihn umgebracht hat, er war kein Steinschmeißer, da war er noch zu jung dafür. Er hat die Kleider von denen aufbewahrt, die Steine geschmissen haben. Aber er war, könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Bündel Kleider war er dort schon gedacht, das ist eine coole Sache, was hier passiert. Was ist denn da passiert? Man hat den Stephanus umgebracht, weil der Stephanus gesagt hat, ihr habt den Messias, den euch Gott hat schicken wollen, verworfen. Und ihr seid eigentlich immer schon so. Ihr seid ein Volk von halsstarriger Leuten, die machen, was sie wollen und nicht, was Gott will. Und das hat die völlig aufgeregt. Gedacht, was fällt dem ein? Dann hat es einfach umgebracht. Das ist übrigens oft passiert, dass man Leute in dieser Zeit umgebracht hat, die gesagt haben, das Volk Israel stehe neben den Schuhen, mit dem, was sie eigentlich denken, es wäre richtig. Der Paulus hat gesagt oder schreibt im Römerbrief, es bricht mir fast das Herz. Er sagt dann dort im Römerbrief, schaut, im Moment ist Israel ein Zeitchen auf die Seite gestellt. Gott macht momentan seine Geschichte weiter mit anderen Leuten. Auch mit Juden. Der Paulus sagt, ich bin auch ein Jude. Er macht es aber mit einem anderen Volk im Moment. Und zwar all diejenigen, die Jesus als ihren König annehmen. Ja? All diejenigen, die ins sogenannte Reich Gottes Eintritt gefunden haben, durch wen? Durch Jesus. Weil Jesus ist der vorhergesagte Retter von der Welt. Juden nennen ihn den Retter von der Welt, sie nennen ihn Messias, Maschiach, der Gesalbte. Auf den warten sie immer noch, weil sie haben ja Jesus verworfen. Sie haben gesagt, der ist es nicht, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Als der Herodes Jesus vors Volk gestellt hat und gesagt, ich finde an dem keine Schuld. Das ist ein Schauprozess, aber der ist unschuldig. Hat es einen Aufruhr gegeben. Aufgewiegelt durch die religiösen Führer von der damaligen Zeit unter den Juden, den Pharisäern. Die gesagt haben, wir wollen, dass der nicht mehr lebt. Sie haben das Volk aufgewiegelt, die haben geschrien, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gelesen, am Ostern kriegt man es immer wieder mit, oder? Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, sein Blut komme über uns. So quasi, das nehmen wir gerne in Kauf, aber der muss weg. Das ist dann auch passiert. Der ist allerdings nicht weggeblieben, das wissen wir alle, oder am dritten Tag ist er auferstanden, weil er ist der Messias. Messias heißt übrigens auf Griechisch Christus. Deswegen sagen wir Jesus Christus. Das ist nicht sein Vor- und Nachname, sondern das ist sein Titel. Jesus ist der Gesalbte. Er ist der Messias, auf den die Juden warten. Verrückterweise aber haben sie ihn verworfen, weil er nicht so gekommen ist, wie sie gedacht haben, er sollte. Ist alles klar, oder? Ja. Jetzt müsst ihr wissen, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, jetzt gehen wir schnell ins Paradies. Komm doch mit. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie in seinem Bilde geschaffen. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was heißt jetzt auch das? War Gott vor einem Spiegel gestanden und gedacht, es muss genauso aussehen wie ich? Glaube ich nicht. Sondern was ich glaube, weil man das auch sieht, in der ganzen Art und Weise, wie das Ganze weitergeht, ist, dass Gott sie von seinem Charakter her, von seinem Wesen her so geschaffen hat wie er. Nämlich Menschen, die in der Lage sind zu lieben und Menschen, die in der Lage sind, Entscheide zu fällen. Ja? Zu herrschen, zu regieren. Und es ist, wir nennen das Ganze in der Theologie der freie Wille des Menschen. Der Mensch kann sich entscheiden. Er kann sagen ja oder nein. Im Paradies hat er nein gesagt zu dem, was eigentlich Gott als Ordnung gehört, weil der Teufel eingeflüchtet hat und man mehr dem zugehört hat als Gott. Das ist eine Herausforderung, die haben wir heute auch noch. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden. Und jetzt muss ich herstehen und sagen, ach, immer muss ich mich entscheiden. Es gibt Leute, die haben das schon gesagt, warum muss ich mich immer entscheiden? Und ich würde den Leuten gerne sagen, sei froh, dass du entscheiden kannst. Weil Gott dir das Recht gehört, dass du das kannst. Und das, was du entscheidest, gilt auch. Seich oder Gutes, beides gilt. Und bei beidem tragen wir die Konsequenzen, oder? Schon wichtig. Als Adam und Eva Seich gemacht haben und sie aus dem Paradies haben raus müssen, hat Gott was begonnen. Nämlich, wir nennen das Ganze in der Theologie, sein Wiederherstellungsprozess, Heilsgeschichte. Weil Gott hat ein großes Ziel, er will Menschen bei sich haben. Aber freiwillig, nicht gezwungen. Er will sie bei sich haben. Und weil Gott den Menschen den freien Wille gegeben hat, die Möglichkeit sich zu entscheiden, arbeitet er mit den Leuten zusammen. Mit dir und mit mir. Und es ist extrem wichtig, dass du das weißt. Er schafft mit uns zusammen. Und er respektiert aber in all dem drin auch unsere Entscheidungen. Wenn unsere Entscheidungen nicht so sind, wie er es gern gehabt hätte, dann muss er sich jemand anders suchen. Hast du das verstanden? Das heißt ja nicht, dass du in die Hölle kommst. Das denken die Frommen sofort. Auch wenn Gott sich jemand anders sucht, kommt man in die Hölle. Nein, er macht seine Geschichte nicht mit dir. Hast du das? Es gibt ja im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, braucht der Paulus manchmal den Begriff Erwählung. Habt ihr das auch schon mitgekriegt? Erwählung. Und da denken wir immer wieder, wenn wir das lesen, ja, macht Gott da Selektion, so quasi die eine, die hat er gern, die andere hat er nicht gern und so. Nein, da geht es nicht um Liebe oder Nichtliebe. Da geht es um, mit wem mache ich was und mit wem mache ich nichts. Es geht nicht um Himmel oder Hölle, sondern es geht um Aufgabe, es geht um Ausrüstung, es geht um Berufung für einen Job. Weißt du, als Jesus seine 12 Jünger ausgewählt hat, hat er die einfach ausgewählt. Er hat einen ganzen Haufen nicht ausgewählt, die auch dort waren. Aber mit diesen 12 hat er was vorgehabt. Und es ist wichtig, Gott wählt auch uns aus für verschiedene Sachen. Und es geht nicht darum, dass die eine halt geliebter sind wie die anderen, sondern dass Gott mit denen halt einfach Geschichte machen wird, auf die Art und mit der anderen auf andere Art. Es ist aber wichtig, und das kann man im Volk Israel sehen, das heißt dann nicht automatisch, es ist ein Selbstläufer. Weil das Volk Israel hat nicht gemacht bis heute, was eigentlich Gott mit ihnen vorhat. Das müsst ihr euch merken. Sie haben das nicht gemacht. Sie haben den Messias, sie haben ihren König, den Gott für sie vorgesehen hat, Jesus, sie haben den verworfen. Sie wollten nicht haben. Und gleichwohl ist Israel speziell. Und dem würde ich heute gerne ein klein bisschen nachgehen. Das war meine Einleitung. Jetzt kannst du es mal hier bringen. Das Bild da hier. Ich würde heute gerne der Thematik nachgehen. Was macht Israel so speziell? Dem gehe ich heute hinterher. Was macht Israel so speziell? Einmal in einer Diskussion hat Jesus gesagt, das Heil kommt von den Juden. Das musst du wissen, das hat Jesus gesagt. Das hat nicht irgendeiner gesagt, sondern Jesus. In einer Diskussion mit einer Frau, die Samariterin war, das würde jetzt zweit führen, euch zu erklären, was Samariter sind, aber bei Gelegenheit kann ich das ja mal machen oder so. Die waren auch auf irgendeine Art fast jüdisch, aber nicht mal nicht ganz. Ihnen hat einfach das Gen gefehlt. Religiös haben sie sich ähnlich verhalten, aber das Gen hat ihnen gefehlt. Sie haben nicht zum Volk gehört, von der Abstammung her. Ja? Und sie haben da eine Diskussion gehabt und unter anderem sagt Jesus der Frau, das Heil kommt von den Juden. Was heißt denn das? Was bedeutet das, dass das Heil von den Juden kommt? Jetzt musst du wissen, als Gott seinen Plan von der Wiederherstellung begonnen hat umzusetzen, hat er sich einer ausgesucht. Ich habe es hier genannt, Gottes Plan zur Wiederherstellung des Paradieses. Weil sein Ziel ist, uns Menschen zurückzukriegen. Dort in das Paradies hinein, dort wo er ist, und zwar auf ewig. Dort wo er uns herbringen. Und damit das klappt, hat er eine Geschichte, die er entfaltet. Aber er braucht Menschen, die mitmachen. Das ist wichtig, dass du das weißt. Weil manche Leute fragen sich manchmal, wieso ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Wieso hat Gott nicht schon alles fertig gemacht? Weil er Menschen braucht, die mitmachen. Er schafft mit Leuten zusammen. Mit dir und mit mir auch. Und wenn die Menschen halt nicht so wollen, wie er will, muss er halt noch eine Runde länger machen. Okay? Also. Gott hat sich einen Mann ausgesucht. Das wisst ihr alle, 1. Mose 12. Ich hab hier ein paar Bibelstellen her. Die Präsentation kann man dann auf der Homepage tun, dann könnt ihr das dann dort noch genau nachschauen. Wir gehen nicht all die Bibelstellen noch und durch, sonst sind wir heute oben noch da. Aber ein, zwei bringe. Er hat Abraham ausgesucht, hat ihm gesagt, verlass deine Heimat hier, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich mache dich zum großen Volk und durch dich werden alle Völker, alle Nationen, alle Volksgruppen in der Welt gesegnet werden. Das ist eine gewaltige Sache, wo Gott dem Abraham da gesagt hat. Er hat ihm letztendlich gesagt, mit dir mache ich was Gewaltiges, was Großes. Aber das Erste, was ich brauche, ist, verlass mal Mama und Papa. geh mal irgendwo her. Er hat ihm nicht gesagt, wo. Das ist übrigens interessant, er hat nicht gesagt, wo. Jetzt könnte man da eine Brücke schlagen, oder? Was Gott Menschen in unserem Leben auch macht. Er sagt uns, er hat was vor mit uns, sagt aber noch nicht was. Sagt uns, geh woher, ich zeige es dir, mach dich mal auf den Weg. Ich sage gern, ein Auto kann man nur steuern, wenn es rollt. Ja? Wenn man anfangen macht, was man denkt, dass Gott einem gesagt hat, dann kann Gott eingreifen und uns führen. Wenn wir immer auf einem Stuhl hocken und denken, Gott, mach was mit meinem Leben, wird nie was passieren. Du musst dich auf den Weg machen. Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Gott hat ihm gesagt, er wird ein großes Volk, was er übrigens nie war ist zu seinen Lebzeiten. Er war einfach nur eine Großfamilie schon war. Ne? Das hat er zum Teil auch noch nicht gesehen. Er hat nur gesehen, dass es einen Sohn gehabt. Also ein zweiter auch noch. Aber er hat wahrscheinlich noch ein paar andere gehabt. Oder? Aber von der Frau, die seine Frau war, hat es nur, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, ein Sohn gehört. Ja, stimmt, gell? Habe ich es richtig gesagt? Wie hat der Kaiser? Wie, was? Isaac, genau. Also quasi als Abraham gestorben ist, war nichts mit großem Volk. So wie Sand am Meer und all das und Sterne im Himmel. Nichts, hat Gott gelogen. Nein, Gott hat einfach andere Perspektiven wie mir. Er schafft über uns raus. Er schafft weit über uns raus. Weißt du, als ich jetzt da gerade vorhin hier gesessen bin und mit zusammen Jesus erbetet habe, habe ich mir gedacht, die Gemeinde gäbe es nicht ohne uns. Ohne das Delta, dort wo ihr wart, und ohne unser Engagement in euch hinein, gäbe es das hier alles nicht. Aber hier, ich bin nicht hier. Ihr seid hier, ihr leitet das Ganze. Das ist weit über uns rausgegangen, über das Fernsehen und mich, weit drüber raus. Und das kann ich jetzt noch sehen. Es gibt einen ganzen Haufen Sachen, die sehen wir gar nicht, weil sie erst nach unserem Ableben passieren. Aber irgendwo sind wir diejenigen, die unsere Fingerabdrücke drauf haben. Hast du das schon mal überlegt? Weißt du, ich habe viel mit Leuten zu tun, die haben ein kaputtes Leben. Die leiden am Leben. Und häufig ist der Grund ihrer Familie. Vater, wo sie missbraucht hat, Mutter, wo nicht toll war oder was auch immer. Oder Flüche, wo die immer noch abarbeiten müssen, weil Vorfahren sich mit finsterer Macht eingelassen haben. Ist nicht lustig. Die haben was geerbt, was sie nichts dafür können. Das ist was Ungutes. Es gibt es aber auch andersrum, nämlich das Gute. Klar? Ich habe mir gesagt, ich wollte ganz gern, dass ich einen ganzen Haufen Gutes hinterlasse, wo noch weit nach mir wirkt. Das habe ich mir gesagt, das will ich. Da hoffe ich, dass ich viel bewegen kann in die Richtung. Also, zurück zum Abraham. Er hat nicht viel gesehen von dem. Aber das war nicht, weil Gott es nicht so gemeint hat oder so. Gott hat einfach eine längere Geschichte. Er hat dann mit dem Jakob hat das gleiche wieder gesagt. Jakob ist einer von den Söhnen vom Isaak. Und dem hat er gesagt, muss ich gerade mal schnell die Bibelstelle suchen. Ich lese gerade vor, jetzt hier. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinem Haupt und legte sich an die Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, und die rührte bis mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und Gott, der Herr, stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Okay, das sagt Gott Jakob. Am Enkel vom Abraham. Er sagt ihm das. Das Erste, was er ihm sagt, ist, da, wo du dich jetzt gerade zum Schlafen gelegt hast, das Land da hier, das gebe ich dir und deinen Nachkommen, und zwar für immer. Das kannst du an einer anderen Stelle, wo Gott es nochmal wiederholt, ganz klar nachlesen. Das ist das, wo Israel heute ist, das Land. Das hat Gott denen gegeben. Und zwar für immer. Das Zweite, was er gesagt hat, ist, ich werde dich und deine Nachkommen zum Segen machen für die Welt. Weil, wie gesagt, das Heil kommt von den Juden. Ja? Das Wohl für die Welt kommt von den Juden. Es kommt von Israel. Weil der Messias kommt von Israel. Und Gott hat in Zukunft noch einiges vor mit dem Volk. Das werden wir später anschauen. Deswegen brauche ich ein bisschen länger. Er hat noch einiges vor mit dem Volk. Das ist unwichtig. Und das findest du bei den alttestamentlichen Propheten. Das findest du aber im Neuen Testament. Da wird es so gesagt. Der Paulus redet darüber. In dem Text, den wir heute miteinander anschauen. Weil da heißt es nämlich, Römer 11, Vers 11 bis 15, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, also die Juden, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, ja, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Letztendlich kannst du sagen, auf den Knie kannst du sagen, Gott, merci vielmal, dass die Schiss dreck gemacht haben. Weil jetzt darf ich auch dabei sein. Ja? Das sagt er da hier. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. So quasi der Paulus hat das hier niedergeschrieben und gesagt, ich hoffe ganz fest, dass wenn die Juden sehen, was da abgeht, dass sie sagen, da wollen wir auch dazugehören. Das hat er gehofft. Das ist sein grosses Anliegen. Es geht weiter. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? So quasi, er sagt hier, wenn schon so viel Gutes passiert in der Welt, weil Gott jetzt mit uns was macht, was glaubt ihr, was erst passiert, wenn die alle sich zu Gott wenden? Also über Jesus zu Gott. Weil die meisten Juden sagen, wir haben uns doch zu Gott gewendet. Was machen wir denn in der Synagoge? Wir lesen Bibel, Altes Testament, wir lesen Tora und wir halten seine Gebote. Und zwar wie? Das meint er nicht, sondern der Messias. Jesus, der Messias ist. Zu dem wendet. Das ist noch nicht passiert. Also noch nicht in großem Ausmaß. Es passiert immer mehr. Der Paulus sagt da, ich bin auch Jude. Alle Jünger waren Juden. Sie haben sich zum Messias gewendet. Das war der Unterschied. Viele andere nicht. Übrigens, der Paulus, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, werdet ihr das sehen, ist immer zuerst zu den Juden gegangen. Immer. Immer. Hat ihnen das Evangelium gebracht. Erst dann, wenn sie ihn verworfen haben, zum Teil sehr physisch, mit Gewaltanwendung, erst wenn sie ihn verworfen haben, ist er zu den Heiden gegangen, also zum Rest von der Welt. Weil er genau gewusst hat, die kommen zuerst. Weil Gott hat mit denen was vor. Er hat es dem Jakob gesagt. Ja, und Jakob ist der Stammvater von Israel. Seine Söhne sind die 12 Stämme. Ja? Zu denen zuerst. Weil mit denen hat Gott was vor. Jetzt geht's weiter hier. Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Da hat er übrigens Erfolg gerade mit. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Okay? Also quasi, ich sag's mal mit meinem Wort. Wenn der Fehltritt von Israel uns allen so viel Segen gebracht hat, nämlich dass wir dazugehören, zu Gottes Volk, dass wir zu seinem Reich gehören, dass wir Ewigkeit haben. Wenn das schon so eine Wirkung gehabt hat, was glaubt ihr, was dann erst passieren wird, wenn sich das Volk Israel als Ganzes dem Messias zuwendet? Er sagt, dass Tote lebendig werden. Das hat eine gewaltige Wirkung. Tote werden nicht einfach so lebendig. Das ist ein Wunder, oder? Das ist was Massives. Okay, Gottes Plan zur Wiederherstellung des Paradieses. Da ist er dran. Er hat einen ausgewählt, er hat das Volk dann ausgewählt, Israel. Und dann sagt er dem Volk Israel Folgendes. 5. Mose 7, 6 bis 13. Immer die rote Stelle, die, wo du da rot seht, die lese vor der Rest nicht. Da redet Gott durch den Mose zum Volk Israel. Er sagt ihnen, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Heilig heißt übrigens auf die Seite gestellt für. Gott hat sich Israel auf die Seite gestellt, ausgewählt, ausgesondert, weil er was mit ihnen machen wollte. Und jetzt wird jetzt hier erklärt, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Kannst du darüber denken, wie du willst? Das ist Gott, das hat er so gemacht. Und das auf immer, nicht nur temporär. Für ein paar Jahrhunderte und dann sagt er, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, jetzt mache ich was anderes. Im Römerbrief werdet ihr noch schauen, es werdet ihr noch feststellen, in den nächsten Male, wenn ihr das Kapitel 11 noch weitermacht, da heißt es, Gottes Erwählung und Berufe ihn niemals gereuen. Wenn er das festgelegt hat, hat er es festgelegt. Ja? Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Es ist vielleicht wichtig, dass man jüdisches Denken versteht oder hebräisches Denken. wenn wir hier, wir sind geprägt vom griechischen Denken, analytisch. Wenn wir hören, du bist das Kleinste unter allen Völkern, sagen wir, stimmt doch gar nicht, es hat noch kleinere gehabt. Das hebräische Denken oder auch aus asiatischem Denken stimmt ähnlich. Dort, wenn es heißt, du bist das Kleinste unter den Völkern, heißt es noch lange nicht, es gibt kein Kleineres, sondern einfach, du bist klein. Ich erlebe es immer wieder in Indien, die ticken ähnlich. Oder dort sind Zahlen relativ. Zahlen geben einfach Richtung an. Ja, viel oder wenig. Wir kommen dann her und hören Zahlen und denken, ah, so viel. Dann kommt ein anderer und sagt eine andere Zahl, dann denken wir, einer von denen zwei lügt jetzt. Weil wir analysieren das Ganze und sagen, deckt sich nicht, oder? Die ticken aber anders. Weißt du, als Jesus zum Beispiel gesagt hat, das Senfkorn sei das kleinste Samenkorn auf Erden, sagen Biologen heute, was? Der hat auch keine Ahnung von seiner Schöpfung. Es gibt kleinere, oder? Oder? Aber das war einfach wichtig. In dem Denken heißt das, das ist klein. Und er hat übrigens keine biologische Diskussion eröffnen wollen, sondern einfach sagen, Reich Gottes heißt von klein nach ganz groß. Das macht Gott. Habt ihr das? Also, nicht wenn ihr das so hört oder denkt, das stimmt doch gar nicht, es hat kleinere gehabt. Ja, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er dich geliebt hat und damit er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Ja? Am Jakob, am Abraham. Was war der Eid? Du bist mein Volk, mit dir mache was und du bist ein Segen sei für alle Nationen. Das ist sein Eid. Und ich gebe dir Land. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Das wisst ihr ja, oder? Die waren ja dort 450 Jahre lang in Sklavenarbeit. Also die ersten paar Jahre nicht, aber dann ist es mehr und mehr in die Richtung gegangen, oder? So, der Ägypter hat auch gedacht, billige Arbeitskräfte. Aber Gott hat was anderes vor mit dem Volk, als dass sie billige Arbeitskräfte sind. Darum hat er sie befreit. Ihr kennt die Geschichte alle, wo da passiert ist. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren. Das der Text. Gehen wir wieder zurück hier. Zu dem, was wir da gesehen haben. Es gibt noch einen weiteren Text aus dem Neuen Testament, den bringe ich ja gerade schnell. Und zwar Micha 5, Vers 1. Dort heißt es, nicht Neues Testament, sorry, Altes Testament, im Neuen wird es wiederholt. Ja? Es heißt dort in Micha 5, Vers 1, aus Bethlehem, einer Stadt in Juda, soll der Herrscher kommen. Der über Israel regiert. Das ist Jesus, der ist dort geboren worden. Er ist Erfüllung von dem. Viele Vorhersagen im Alten Testament erfüllen sich in Jesus. Das wäre jetzt aber viel zu weit, wenn man da reingehen würde, sonst verlieren wir den Vater. Ja? Gott stellt euch Israel die Welt wieder her. Er hat es vor. Und ein großes, wichtiges Ziel dabei ist, dass der König kommt. Und der König seine Regierung beginnt. Allerdings hat man den König anders erwartet, als er gekommen ist. Man hat gedacht, da kommt wirklich ein König. Und was ist gekommen? Ein Schreiner oder ein Zimmermann. Arm, aus irgendeinem Kaff. Nazareth hat er ja gelebt, oder? Die haben gesagt, was kommt aus Nazareth schon? Nicht! Wir haben auch Vorstellungen, oder, wie Gott manche Sachen machen muss, gell? Stimmt's? Haben wir das? Und dann geht es manchmal anders. Und was denn? Ich habe gelernt, es ist sinnvoll, dass ich mein Leben Gottes Führungen anpasse und nicht Gottes Führungen meinen Erwartungen. Hast du denn? Der ist wichtig. Wenn dein Leben Gottes Führungen anpasst, dann wirst du Gutes erleben, auch in schwierigen Zeiten. Aber es geht niemals, dass Gott sich unseren Erwartungen anpasst. Nie. Das hat er auch bei den Juden nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, okay, wenn er halt so einer erwartet, schicke ich halt so einen, oder? Nein, er hat gemacht, was er macht. Und es geht darum, unsere Herausforderung ist, dass wir das akzeptieren, was Gott macht und sagen, okay, dann passe ich mit dem Ohr und bin dabei. Das haben die damals nicht gemacht. Das war ihr Verhängnis. Wer die Bibel als Gottes Wort ernst nimmt, sage ich jetzt schon mal vorweg, muss auch Israel als Gottes erwähltes Volk anerkennen und respektieren. Das ist extrem wichtig. Ich will kurz eine Zusammenfassung geben, was passiert ist, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist mit Israel, mit dem Volk Gottes. Ganz schnell. Ne? Etwa 30 Jahre später, ein bisschen mehr als 30 Jahre später, sind Römer, die haben ja schon zur Zeit von Jesus das ganze Land dort beherrscht. Aber die Juden waren immer wieder aufsässig gegen die Römer. Sie haben sich gewehrt gegen ihre Herrschaft. Und das war gegen 68 nach Christus, etwa, wie gesagt, 34 Jahre nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, war das wieder der Fall. Der Römer ist die Hutschnur gerissen, sagen wir in Deutschen, gell? Die Hutschnur reißt. Ja? Und sie haben gesagt, jetzt machen wir da End. Und dann sehen Sie her, haben Israel, mit einem, also Judas, das Gebiet dort, mit einem großen Heer belagert, sind gegen Jerusalem gezogen, haben Jerusalem 2 Jahre lang belagert. Jetzt müsst ihr wissen, als Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr diese Stadt belagert seht von einem Volk, von einem Heer, flieht in die Berge. Das ist eine sogenannte Endzeitrede. Und ich sage euch, das hat sich schon erfüllt vor 2000 Jahren. Weil das haben die gewusst. Als die Römer angerückt sind, hat die Gemeinde in Jerusalem gewusst, jetzt passiert das und sind alle ab. Deswegen sind keine gläubigen Menschen an Jesus gläubig in dieser Stadt noch gewesen. Die waren alle weg. Die Stadt ist 2 Jahre belagert worden. Alle Leute, die anschließend noch aber fliehen wollen aus der Stadt, die aufgegriffen worden sind, sind gekreuzigt worden. Ans Kreuz gehängt von den Römern. Es heißt dort von einem Zeitgenosse, vom Josephus, wo der darüber eine Biografie, also eine Geschichte geschrieben hat, eine dicke, große, ja, die Geschichte der Juden, schreibt dort, es waren 10.000 Kreuze um Jerusalem rum. Da waren einige dran gehangen, die haben auch mitgeschrien, sein Blut komme über uns, wisst ihr? Die waren dann auf einmal auch am Kreuz gegangen. Allerdings nicht um die Welt zu retten, sondern um zu sterben, weil sie nicht anerkannt haben, was damals eigentlich von Gott vorgesehen war. Nachdem die Römer Jerusalem erobert haben, haben sie den Tempel zerstört. Das haben sie nicht gar nicht vorgehabt. Das war nicht ihr Ziel. Aber dummerweise hat irgendeiner eine Fackel irgendwo hergelegt, wo man nicht sollte. Und dann ist der ganze Tempel letztendlich kaputt gegangen. Und bis heute gibt es keinen Tempel mehr. Seitdem. Die Juden konnten weit in dem Land leben, aber sie haben immer wieder neue Aufstände gemacht. Und im Jahr 124, glaube nach Christus, wenn ich es richtig weiß, haben sie wieder mal einen Aufstand gemacht unter einem, der heißt Bar Kochba, Sternensohn. Man hat gedacht, das sei der Messias. Hat man echt gedacht, das sei der Messias, der befreit uns jetzt. Man hat sich gegen die Römer gewendet, die Römer sind mit aller Macht gekommen, haben dem Treiber ein Ende bereitet und alle Juden aus Juda, aus der ganzen Gegend, man würde heute sagen, aus Israel, deportiert und bei Todesstrafe ihnen verboten, Jerusalem zu betreten. Seitdem haben wir das, was man die zweite Diaspora nennt. Was ist Diaspora? Das haben wir schon gelesen, da hier, das alles, das habe ich euch schon angeschaut, das Römer 11 Ding da hier. Darüber redet jetzt über den Rest von der Predigt, genau, da bin ich schon mittendrin. Was wurde denn Israel zum Verhängnis? Die Verwerfung des Messias, das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und weil sie den Messias verworfen haben, hat Gott momentan was anderes vor. Das nennen wir die Zeiten der Völker. Das schauen wir dann später noch an. Jetzt muss ich gucken, dass ich das zusammenkriege. Nehmen wir das nochmal zurück schnell. Okay, kommt dann noch. Ich muss ins Alte Testament nochmal schnell her. Gott hat, jetzt haben wir gerade vorhin im 5. Mose-Text, haben wir das mitgekriegt, dass Gott ihnen gesagt hat, wenn ihr nach meiner Ordnung lebt, dann seid ihr gesegnet. Was aber Israel nie gemacht hat, oder selten, oder immer weniger oft, sie haben nach Gottes Ordnung gelebt. Was sie am wesentlichen fast oder sehr oft gemacht haben, sie haben sich andere Götter gesucht. Wann suchst du andere Götter? Wenn du denkst, meiner funktioniert nicht. Oder? Wann kaufst du ein anderes Handy, wenn dies nicht mehr gut ist? Stimmt's? Also, sie haben sich auch ein anderes Handy beschafft, ein anderer Gott. So quasi, unser Gott funktioniert nicht, wir nehmen einen anderen. Die andere Völker drumherum, die haben so viel Erfolg, oder Ägypten, wow, da geht so viel, oder? Wollen auch die Götter haben, die haben. Das war eigentlich immer ein Problem. Wenn das Alte Testament liest, nachdem Israel zum Erfolg war, wirst du das immer wieder sehen. Und Gott hat durch seine Propheten zu ihnen immer wieder gesagt, kommt zu mir zurück. Die Götter sind keine Götter. Und da werdet ihr nicht glücklich werden. Bei mir seid ihr glücklich, aber halt einfach nur auf meinem Weg. Sie wollt halt einfach, wie sagen wir in der Schweiz, Füffi und Zweckli haben. Ne? Ihren Weg und noch Segen dazu. Hey Mann, wollen wir doch alle auch, oder? Kommt aber manchmal nicht so gut. Gott hat seinem Volk gesagt, wenn ihr meinen Weg geht, dann werde ich mich um euch kümmern und ihr werdet ein gesegnetes Volk sein. Durch euch wird Gutes passieren in der Welt. Er hat ihnen aber auch gesagt, wenn ihr meinen Weg nicht geht, dann wird er zu euch kommen. Und ihr werdet zerstreut werden unter alle Nationen. Das hat er ihnen gesagt. Also quasi, ihr werdet kein Volk mehr sein. Im Sinn von, ihr werdet kein Land mehr haben, ihr werdet nicht zusammen sein. Überall unter der ganzen Welt werdet ihr sein. Das erste Mal ist das passiert, zwischen 700 vor Christus bis 550 vor Christus, durch zwei Wellen. Durch Assyrer und Babylonier sind zuerst Israel, dann Juda, die haben sich ja getrennt oder in zwei Völker, es wird jetzt auch zweitführend, das zu erklären, sind sie zerstreut worden, in Gefangenschaft kommen, wegführt nach Babylon. Von der Babylonier, das sind Juden, das zweite. By the Rivers of Babylon, kennt ihr das Lied von Boney M.? Nimmt auf das Bezug. Aber die Gefangenschaft, die hat nur 70 Jahre gedauert. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Allerdings nur der Stamm von der Juden und von Benjamin und von Halbmanasse. Das war Südreich Juda. Der Rest, die restlichen Völker, die restlichen Stämme, die restlichen 9,5, wenn ich es richtig rechnen kann, die sind verschollen geblieben. Unter allen Völkern verstreut. Nach der Römergeschichte, die ich euch gerade vorhin erklärt habe, ja, 124, 125 nach Christus, ist die zweitgrosse Deportation gekommen, die zweitgrosse Diaspora. Diaspora heißt gesät unter, zerstreut, Zerstreuung könnte man sagen. Die zweite Zerstreuung von den Juden in alle Welt. Und seitdem hat es eigentlich fast kein Juden mehr gegeben in Israel, dem, was man heute Israel nennt, oder wie es die anderen sagen, Palästina. Hat es fast kein Juden mehr gehabt. Was ist ihnen zum Verhängnis geworden? Sie haben Gottes Wege verworfen. Und vor allen Dingen den Messias haben sie verworfen. Und das ist bis heute so. Jesus hat das vorausgesagt. Jetzt kommen wir zu dem Text, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Jesus erzählt eine Geschichte, eine Bildrede, gleichnissische Bildrede. Er sagt, da hat einmal einer einen Weinberg gebaut, ein reicher Mann. Und dann hat er aber den Weinberg, hat der Weingärtner übergeben. So quasi verpachtet den und ist gegangen. Und hat erwartet, dass die ihm quasi auch die Pacht zahlen, oder? Aber die haben das nicht gemacht. Die haben gedacht, wir machen, was wir wollen. Dann hat der Weinbergbesitzer seine Mitarbeiter geschickt, so quasi, um Pacht einzufordern. Die haben sie zusammengeschlagen und einfach wieder davor gejagt. Ein paar Mal ist das passiert, erzählt Jesus. Am Ende hat der Weingärtner gesagt, was mache ich denn? Ah, ich schicke meinen Sohn. Der hat Autorität. Wenn sie den sehen, dann werden sie machen, was sie sollen. Sohn geschickt. Sohn ist umgebracht worden. Da redet Jesus über sich und über seinen Tod. Schon bereits. Und er sagte, was wird der Weingärtner, der Besitzer von dem Weinberg jetzt machen? Ich sage euch, was er machen wird. Er wird den Weinberg, den Weingärtner, den er verpachtet hat, wegnehmen und wird einen anderen geben, die bereit sind, das zu machen, was er will. Okay? Die Pharisäer, zu denen er geredet hat, haben genau verstanden, was er gemeint hat. Ja? Das heißt dort, sie wussten, dass er über sie geredet hat. Der Weinberg wird anderen gegeben. Wer sind denn die anderen? Du und ich. Dann sagt Jesus noch was Interessantes in seiner sogenannten Endzeitrede, Lukas 21. Er sagt ihnen dort, der Juden, er sagt ihnen, die Zerstörung von Jerusalem bzw. Verschleppung von Israel unter alle Völker wird so lange sein. Oder er sagt es anders, Israel, ja, nein, jetzt muss ich nochmal anfangen. Jetzt haben wir es denn. Jerusalem wird zertreten von den Völkern, bis die Zeit der Völker zu Ende geht, sagt Jesus dort. Das ist dann allerdings so passiert. Ja? Ihr habt vorhin mitgekriegt, Jerusalem belagert und zerstört war der Tempel und so, 70 nach Christus. Ein paar Jahrzehnte später, das Endgültige, alle Juden haben gehen müssen. Seitdem ist Jerusalem bewohnt von anderen. Okay? Als Israel, als Nation wieder entstanden ist ein Wunder passiert. Weil Gott letztendlich das macht, was er versprochen hat. Das schauen wir später noch an. Er hat nämlich seinem Volk Israel durch die Propheten gesagt, mein Zorn ist nicht ewig, weil ich habe euch erwählt und meine Geschichte mit euch, die geht für immer. Ihr werdet zerstreut sein, ihr werdet unter alle Völker zerstreut sein, aber nicht für immer. Ich bringe euch alle wieder zurück. Und wie gesagt, im letzten Jahrhundert ist das anfangen begonnen. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden. Ich glaube, zwei Tage später, wenn ich es richtig weiß, oder einen Tag später, sind 5 umliegende Länder gegen Israel zu Krieg gezogen. 5. Ägypten und Jordanien und was weiß ich, wer alles. Syrien wahrscheinlich auch und noch 2 andere. Eine wahnsinnige Übermacht. Wisst ihr, wie viele Panzer das die Juden damals gehabt haben? Einer. Und ein paar Geschütze. Und ein bisschen, und sonst noch Waffen. Das war alles. 5 Länder, an die Zähne bewaffnet, sind gegen Israel gezogen. Und weißt du, wer gewonnen hat? Israel. Dann sagt er immer wieder, warum? Ich kann euch sagen, wieso. Weil Gott sein Versprechen umsetzt. 1963, aber behaftet mich nicht auf Zahl. Es kann auch ein bisschen plus minus sein. An einem von diesen Kriegen haben die Juden West-Jerusalem zurückerobert. Bis zu dem Zeitpunkt hat Israel nicht zu den Juden gehört, nicht zu Israel, waren andere drin. Ich glaube, es war 63, aber vielleicht auch 65 oder so. Weiß ich nicht genau. Habe ich nicht nachgefasst für die Predigt, das wäre zu lang gegangen. Aber es ist ein Fakt, kannst du nachgucken, geschichtlich belegt. Ja. Sie haben West-Jerusalem erobert, dort, wo auch die Stützmauer vom alten Tempel ist, das, was man heute Klagemauer nennt. Sie sind in Tränen ausgebrochen. Sie haben Gott erbattet. Warum? Weil sie zurückgekommen sind. Sie sind zurückgekommen. Ja? Jerusalem, wo von den Nationen zertreten wird, wird nur noch halb zertreten, wenn du so willst. Die andere Hälfte gehört den Juden. Weißt du, was das für eine gewaltige Sache ist, wenn du das hier anschaust, da hier? Die Texte da? Was Gott im Moment macht? Weißt du, warum das Israel so sehr unter Druck kommt? Warum es so einen Haufen Stress immer wieder gibt? Weil er findet, was dagegen hat. Weil er weiß genau, dass Gott sein Finale einläutet. Weil es ist vorhergesagt bei den Propheten. Ich lese momentan gerade die alttestamentlichen Propheten, bin gerade bei Jesaja 54. Habe schon einen Haufen gelesen, ich habe zuerst die kleine gelesen, jetzt Jesaja und dann der Rest. Da kommt so viel vor über die Zukunft von dem Volk. Das ist Hammer, weil es ist noch nie passiert, es ist noch nicht erfüllt. Aber es kommt, und das schauen wir noch an, kurz und schnell. Ja? Was macht ihr, warte mal, jetzt gehen wir mal weiter, irgendwas ist jetzt gerade abgestürzt. Das haben wir gesehen, jetzt komme ich her. Zuerst einmal, was Gott seinem Volk Israel verspricht, ist, alles ist stimmt, Jeremia 23, Vers 3 bis 8. Er wird Israel, er wird die Stämme, und zwar alle, sammeln. Und ich will die Übriggebliebenen meiner Herde, damit ist Israel gemeint, kannst du lesen drumherum, aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, will ich sie sammeln und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Wer ist auch das? Spross, kommt da um Jesaja vor, Neues Testament erfüllt, Jesus. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Macht er das schon? Bitte? Im Land? Macht er das schon? Was denkt er? Macht er noch nicht. Kommt noch. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Ja, das sind beide Teilnationen angesprochen, sowohl Südreich Juda als auch Nordreich Israel. Ja, beide. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist nämlich Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit, ne? Das wissen wir alle. Darum siehe es, wie die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt hat und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Das ist ein Versprecher. Erstens einmal in ihrem Land. Es ist immer klar, welches Land das ist, weil das hat Gott dem Abraham gezeigt. Das ist das, was wir heute Israel nennen. Größer als das, was heute Israel ist, übrigens, nebenbei bemerkt. Sie werden dort wohnen. Das hat Gott festgelegt und das wird er tun. Warum haben wir das so einen Haufen Leute nicht gern? Weil einer was dagegen hat. Ganz einfach. Es ist wichtig, dass du das merkst. Da macht Gott Geschichte. Und er wird sie machen. Das kann keiner aufhalten. Und er sagt dann, ich bringe euch alle zurück in das Land. Ich bringe euch alle zurück. Das ist schon mal das Erste. Wenn man wieder zurückgeht zum Text, da hier, Sammlung der Stämme Israels. Was wir hier gelesen haben, Gott selbst sammelt den Überrest seines Volkes aus allen Ländern. Gott wird Hirten über sie setzen, der Spross Davids wird König sein und in Recht und Gerechtigkeit wohl regieren. Gott sammelt sie in ihrem Land. Das passiert. Nächstes. Noch leben viele Mitglieder der Stämme Israels in der Diaspora. Diaspora habe ich euch erklärt, 3. Mose 26, 3. Mose 33, und so könnt ihr das nachlesen. Ja, zum Vertiefen. Noch leben ein ganzer Haufen Juden nicht in Israel. Ich habe euch mal eine Zusammenstellung gebracht, habe ich bei Wikipedia gefunden. Es gibt 40,4 Millionen Juden in der Welt, Stand 2016. 40,4 Millionen Juden. Davon leben ca. 6,3 Millionen in Israel. Das ist nicht einmal die Hälfte. Es leben noch ca. 8,1 Millionen in der Diaspora. Jetzt habe ich euch die größte jüdische Gemeinschaft außerhalb von Israels aufgelistet. Also alles, was über 180.000 Juden geht. Die größte Gemeinschaft hat es in Amerika. 5,7 Millionen. Und glaubst du, die meisten von denen haben vor, nach Israel auszuwandern? Die sagen sich, ich bin da nicht wahnsinnig. Die sagen sich, vorher mache was weiß ich was, aber da gehe ich sicher nicht her auf das Pulverfass hocken. Auf irgendeine Art und Weise wird da Gott die nach Israel kriegen. Weil er hat es versprochen, wir schauen später noch an. In Frankreich 460.000 im Moment. Kanada 380.000, England, Großbritannien besser gesagt 290.000, Argentinien 180.000, Russland 180.000. Übrigens, ich habe einen Stand von 2010 vorher. Dort hat es noch Kaiser Russland an die 400.000. Jetzt gucken wir mal, was jetzt noch hat, 180.000. Wo gehen die alle her? Von Russland. Bitte? Die gehen alle nach Israel oder fast alle. Schweiz im Moment 19.000. Noch schnell, die jüdische Bevölkerung verteilt sich wie folgt in der Welt. Stand 2016, Kontinent Amerika, damit ist Nord- und Südamerika gemeint, über 6,5 Millionen fast. Das sind 6,56% von der Bevölkerung dort. Das ist ein Haufen, oder? Asien, über 6,373.000 und ein paar zerquetscht, das sind 1,48%. Da gehört übrigens Israel dazu, wird da ihnen gezählt. Zu Asien, bei den Leuten, die das da kalkuliert haben. Europa noch 1,37 Millionen. Ozeanien 120.600. Das sind alle pazifische Inseln, neben Australien und so. Afrika fast nichts mehr. Noch knapp 75.000. Das sind Juden. Das sind sie im Moment. Jetzt Achtung. Weitere Stellen zur globalen Sammlung. Das tun ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Das könnt ihr abfotografieren, wenn ihr wollt, beziehungsweise wird auf die Homepage geladen. Und das ist nur eine Auswahl. Es gibt viel mehr Stellen im Alten Testament bis ins Neue Testament, wo dort klar wird, dass Gott sie alle sammeln wird. Übrigens Matthäus 24, 31, wenn der ganze Kontext liest, das heißt die Auserwählten. Damit bist nicht du und ich gemeint. Damit sind Juden gemeint. Der ganze Kontext legt es nahe. Ganz klar. Wer wird die sammeln? Der Anfang ist gemacht. Jesaja 66, Vers 8 bis 13, das heißt in einem von den Versen, ein Land wurde an einem Tag geboren. 14. Mai 1948 war das soweit, ist Israel als Nation entstanden. Es ist einzigartig, dass es ein Volk gibt, wo etwa 2000 Jahre nicht existiert hat als Land und zusammengelebt hat, dass es das wieder zusammengeschafft hat zu einem eigenständigen Volk, wo in einem eigenen Land gelebt hat, mit dem gleichen Spruch wie damals. Ivrit, Hebräisch, wo man dort redet, ist die Sprache des Alten Testaments. Spruch, wo damals geredet worden ist, vor über 2000 Jahren. Es gibt keinen Vergleich. So etwas gibt es nicht in der Welt. Einmalig. Und es ist noch nicht fertig. Ja? Es ist noch nicht fertig. Auch der Abschluss wird kommen. Der ist aber noch nicht da. Hesekiel 39, das lese ich euch gern vor. Vers 25 bis 29. Dort heißt, darum so spricht Gott der Herr. Nun will ich das Geschick Jakobs wenden. Jakob ist eine andere Bezeichnung für Israel. Weil Jakob hat ja den Ehrennamen gekriegt, Israel, als er mit Gott gekämpft hat. Ne? So zumindest mal theoretisch. Mich des ganzen Hauses Israels erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach tragen und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, wenn sie nun sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie schreckt. Damit sind Feinde gemeint von Israel. Und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Völker gezeigt habe, dass ich heilig bin. Dann werden sie erfahren, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich sie unter die Völker weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Er sagt es deutlich und wenn das so gesagt wird, ist es auch so gemeint. Wenn er sagen würde, ich sammle sie alle, kannst du davon ausgehen, ja, der Großteil wird gesammelt. Aber hier wird es nochmal präzisiert, es wird gesagt, nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Und ich will mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. Das ist Zukunft, das ist noch nicht passiert. Aber das wird Gott machen. Warum sollte er das nicht machen? Wieso? Es hat einmal, wenn ich es richtig weiß, war es der Napoleon, ich bin aber nicht ganz sicher. Der hat einen frommen, gläubigen Feldherr gehabt. Wie der Kaiser hat, weiß ich nicht mehr. Aber dass das so passiert ist, weiß ich, Zitat kenne. Der hat seinen Feldherr gefragt, sein gläubiger Feldherr, nenne er mir einen Beweis für Gottes Existenz. Dann hat der Feldherr ihm geantwortet, siehe die Juden. Okay, das war noch zur Zeit, bevor Israel angefangen war. Ja? Schon dort hat er ihm gesagt, die Juden sind der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Weil sie sind sein Volk und es gibt sie immer noch, obwohl sie eigentlich schon lange tot sein müssten. Aufgelöst unter den Nationen, wie viele andere Völker auch. Heute, ja, warte mal, wann hat Napoleon gelebt? 1800 oder 1700 irgendwann? Keine Ahnung. Einfach sagen wir mal, 2 Jahrhunderte später ist es noch viel massiver, der Beweis. Weil seither gibt es das Volk wieder, gesammelt in einem Land. Die Halbstadt gehört ihnen schon. Die zertreten wird, bis die Vollzahl der Nationen zum Heil eingegangen ist. Israel ist einer von den gewaltigen Beweisen, dass Gott und das Bibel stimmt, dass das wahr ist. Hesekiel 39 habe ich gerade eben schon vorgelesen. Nicht einer von ihnen wird dort zurückgelassen. Gottes Geist wird über das Haus Israel ausgegossen. Ist das schon passiert? Bitte? In der Form noch nicht. Pfingsten hat es gegeben, aber das haben die meisten gar nicht erlebt vom Haus Israel. Nur einige wenige, 120. That's it. Erneuerung wird kommen. Nachdem Gott sie sammelt, wird er sie erneuern. Mit der Sammlung ist nicht fertig. Er wird sie erneuern. Hesekiel 37, kennt ihr alle, das Knochenfeld, weißt, das Knochenfeld, wo da liegt und wo Gott, der Prophet Hesekiel, fragt, was denkst du, kann da wieder was draus werden aus den Knochen? Und der Hesekiel hat es nicht so genau gewusst. Und dann sieht er in der Vision, wie zuerst einmal die Knochen zusammenkommen, wie sie mit Haut und Zähnen überzogen werden, aber noch nicht leben. Das ist das, könntest du sagen, weil später wird klar gesagt, das wird mit dem Volk Israel passieren. Es geht um Israel, nicht um irgendwelche frommen Projekte und so, wo Gott sein Leben ihnen gibt. Es geht um Israel dort. Und das dürfen wir auch nicht missbrauchen für andere Sachen, sondern Gott sagt es dort über sein Volk. Zuerst werden sie gesammelt, zusammentun, ein toter Körper, und dann kommt der Geist Gottes ihnen. Und sie kommen zum Leben zurück. Wir sehen momentan, wie die Knochen zusammengeführt werden. Wir sehen momentan, wie es mit Fleisch überzogen wird. Es ist noch kein Leben drin. Weißt, wenn du Israel anschaust und das, was dort passiert, das sind so ein Haufen Leute einfach wie hier auch. Menschen, ganz normale Leute mit allem Möglichen und Unmöglichen in ihrem Leben. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Juden und das Volk Israel zu glorifizieren und zu sagen, Halleluja, preis den Herrn, die machen alles gut. Das stimmt gar nicht, die machen nicht alles gut. Warum? Weil der Geist Gottes noch gar nicht dort ist und trotzdem sind sie Gottes Volk. Und das, was Gott verheißen hat, macht er auch. Er wird es umsetzen. Sag jetzt, du musst ein Israel-Fan werden und alles toll finden, was die machen. Nein. Sag jetzt, du musst alles Mögliche kaufen, was in Israel produziert wird, damit auch dabei bist. Nein. Was ich sage ist, das ist ein Volk, mit dem hat Gott was vor. Das hat er erwählt und das wird er auch machen. Es kann dir und mir eine gewaltige Ermutigung sein, dass wir sehen können, vor Augen sehen, dass Gott erfüllt, was er versprochen hat. Wir können an dem Volk sehen, dass Gott, auch wenn es manchmal lang geht, zum Ende bringt, was er vorher gesagt hat. Kriegt man die Leute noch einmal aus dem Land raus? Wenn ich die Prophezeiung ernst nehme, die ich in der Bibel gefunden habe, nicht mehr. Wie gesagt, ein Panzer gegen viele andere. Ich habe ein Video daheim, ich habe es jetzt ausgeliehen, weil es nicht wen hätte. Dort wären über 6 Serien, wären dort Juden interviewt von Juden. Juden von Juden. Die damals in dieser Zeit Wunder erlebt haben. Und da kannst du Sachen mitkriegen, das glaubst du einfach nicht. Ich weiß noch, einer hat berichtet, in dem einen Krieg da, die waren mit einer Einheit, ich glaube noch 12 oder 15 Leute, Juden, auf einem Hügel oben drauf, haben noch 2, 3, 4 Kugeln Munition gehabt und unten dran ist ein Riese hergestanden. Und sie haben gedacht, das ist jetzt unser Ende. Jetzt sind wir erledigt hier. Und dann ist irgendwas mit denen da unten passiert. Auf jeden Fall waren die alle weg. Im Alten Testament kannst du es nachlesen, das nennt man Gottes Schrecken, wo über die gekommen ist. Das hat Gott öfter gemacht. Und er tut es wieder. Es gibt noch einen ganzen Haufen andere so Storys. Weil das ist sein Volk. Und es ist bedeutsam, dass wir wissen, es ist noch nicht fertig. Es wird vorhergesagt, Zacharia 12, dass Gott sein Geist in das Volk hineingeben wird. Jesaja 44, da sind wir dann langsam mal sicher gekommen gegen das Ende. Ja? Jesaja 44, Vers 1 bis 5 lese ich vor. Aber nun höre Jakob und mein Knecht Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleib an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Und ich werde meinen Geist ausgießen auf meine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakobs nennen. Und jener wird sich auf seine Handschreibe dem Herrn eigen und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Das wird kommen. Das ist noch nicht passiert. Aber das wird kommen, dass der Geist Gottes auf Israel, auf Gottes Volk ausgegossen wird. Das wird kommen. Und dann macht Gott seine Story fertig mit seinem Volk. Und auch mit dieser Welt. Weil das macht er nicht mit dir und mir. Wie gesagt, die Zeiten der Nationen, unsere Zeit, die geht zu Ende. Das werdet ihr noch sehen, wenn der später da, der Marc wird euch das dann mal vorstellen, Römer 11, Vers 25 und 26, da wird das deutlich von Paulus so gesagt. Geht zu Ende. Und dann macht Gott seine Story mit Israel fertig. Und mit dieser Welt. Weil die Welt, so wie wir sie heute kennen, wenn die Bibel ernst nimmst, wird es nicht überleben. Auch wenn noch so viele im Moment Welt schützen wollen. Es ist anders vorhergesagt da in dem Buch, da, wo wir Bibel nennen. Gott wird eine neue Erde schaffen und einen neuen Himmel. Auf der Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Das ist vorhergesagt. Das ist das Ziel. Und deswegen, Leute, ist es vielleicht schlussfolgernd so, für uns wichtiger als die Welt zu retten, Menschen zu retten. Verstehst du das? Wichtiger als die Welt zu retten, ist es, Menschen zu retten. Wie? Indem wir ihnen erzählen, dass Jesus auch ihren König sein wird. Dass Jesus auch mit ihnen was vorhat und sie gerne dabei hätte in seinem Reich. Das hat ewige Folgen für sie. Auf gute Art und Weise. Die Welt kannst du nicht retten, aber Menschen schon. Was habe ich vor mit dieser Predigt? Eins ist, dich aufmerksam darauf zu machen, dass Israel speziell ist. Gottes Volk. Und dass Gott mit dem Volk Geschichte macht. Ich weiß nicht, wie du denen gegenüber denkst. Vielleicht musst du deine Haltung denen gegenüber ändern. Vielleicht, kann ja sein. Und ich sage nicht, Palästinenser sind schlecht und Juden sind gut. Nein, das sind alles Menschen. Aber das eine ist ein Projekt Gottes. Und die anderen werden missbraucht. Und Gott bringt sein Projekt zum Ziel. Es ist wichtig, dass du das vor Augen hältst und weißt, wenn er das dort kann, was er da sehen kann, historisch, dann kann er es auch mit mir. Wenn er dort sein Versprechen einlöst und das man so sehen kann jetzt, dann kann er es auch bei mir. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das mitnehmen. Weil der Gott, der Geschichte macht, der macht auch mit deinem Leben was. Der ist auch mit dir unterwegs. Aber wie gesagt, ich habe es zum Anfang schon mal betont, nicht so wie du warst, sondern so wie er wird. Warum sind so viele fromme Menschen frustriert? Ich kann euch eine ganz einfache Schlussfolgerung meinerseits sagen. Häufig, ich sage häufig, nicht immer, häufig, weil es nicht so geht, wie sie denken, es müsste. Dann ist man frustriert. Ich glaube, es ist besser, wenn man Gott machen lassen, was er für richtig findet. Und ihm unser Vertrauen nie entziehen. Nie entziehen. Und auch unser Gehorsam nie entziehen. Das ist der Israeliten zum Verhängnis geworden. Lange Zeit. Bis heute. Es ist übrigens interessant auch zu sehen, dass mehr und mehr Juden heute zum Glauben an Jesus kommen. Die nennen sich messianische Juden. Die werden sich nie Christen nennen. Ja, messianische Juden, weil sie folgen Messias nach und das ist für sie Jesus. In Israel in zunehmendem Maße kommen solche Leute zum Glauben an Jesus und werden mit Schwierigkeiten konfrontiert. Sie haben Schwierigkeiten in ihrem eigenen Land, von ihrem eigenen Volk. Erinnert euch das an Paulus? Ja? Aber ich kann euch was sagen. Langsam schließt sich der Kreis. Und das ist auch spannend zu sehen. Und deswegen mache ich dir umso fester Mut, mit dem Gott zu leben. Israel wird Segen für alle Völker auch in Zukunft sein. Es wird ein Segen sein, kein Fluch für die Völker. Gott hat es versprochen. Und Stelle findet er hier. Zacharia 8, Gott ist unter euch, zeigt ihn uns, wer die Leute sagen. Sie werden sich an einen Jude hängen. Und sagt, zehn Leute aus der Nationen werden sich an einen Jude hängen und sagen, zeigt uns euren Gott. Jeremia 3, Vers 17, in jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen. Und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Das hat es so noch nie gegeben. Aber das wird kommen, weil Gott umsetzt, was er versprochen hat. Deswegen ist Jerusalem so speziell. Es ist eine spezielle Stadt, weil Gott weil Gott was dort vorhat, schlicht und einfach, und das kann keiner verhindern. Okay? Ich hoffe, ich habe dir ein klein bisschen helfen können, das größere Bild zu sehen. Ich hoffe, es tut was mit deinem Leben auf eine gute Art und im Verhältnis zu Jesus. Das war zumindest einmal meine Absicht mit all dem. Gut, jetzt habe ich es fertig. Stunde, hä? Geht noch. Ist noch okay. Gell, ich bin wirklich fertig, gell? Ja, ich glaube, ja. Amen. Fertig, finish.